Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 29. Juni 2021, gleich dem 8. Tier 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Türkei steht vor einer neuen Umweltkatastrophe. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer, die Wahl war ein Epos. Khatib Zadeh, es ist noch nicht entschieden, ob Iran Abkommen mit IAEA verlängert oder nicht. Bagdad. US-Angriff ist Verletzung nationaler Souveränität Iraks. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer. Die Wahl war ein Epos. Das geehrte Revolutionsoberhaupt sagte, das iranische Volk hat trotz der Corona-Krise und der wirtschaftlichen Schwierigkeiten als Hauptgewinner der Wahlen den Feinden und ihren Verbündeten eine Niederlage und einen Misserfolg erteilt. Ayatollah Khamenei ist am Montag anlässlich der Woche der Justiz in Iran mit dem Leiter und Mitarbeitern der iranischen Justiz zusammengetroffen und hat die Aktivitäten tausender Propagandakanäle, darunter amerikanische und britische Medien, sowie einige reaktionäre und russische Medien, sowie die Nutzung einer Reihe verräterischer iranischer Elemente, um die Menschen von der Teilnahme an den Wahlen abzuhalten, als weltweit beispiellos bezeichnet und fügte hinzu, sie hoffen auch auf einige Ausreden wie Existenzprobleme oder bestimmte Ereignisse wie die Frage der Qualifikation oder Nichtqualifikation von Kandidaten. Der Revolutionsführer nahm auch Bezug zur Corona-Pandemie und ihrem Einfluss von etwa 10% nach Expertenberechnungen auf die Beteiligung bei den Wahlen und fügte hinzu, trotz all dieser Probleme haben die Bürger mit ihrer Begeisterung in langen Reihen vor den Wahllokalen und mit ihren motivierenden Äußerungen von den frühen Morgenstunden des Wahltages an ein großes Epos geschaffen und den Sanktionierern Irans, den Feinden und den Gegnern der Wahlen einen harten Schlag versetzt. Er betrachtete einige Ereignisse im Verlauf der Wahlen als Erfahrung und Lektion und fügte hinzu, dass es verschiedene Ansichten in den Debatten gegeben habe. Trotzdem seien sich alle angesehenen Kandidaten einig gewesen, dass die wirtschaftlichen Probleme des Landes lösbar seien und es keine Sackgasse gebe. In Erinnerung an den Wahlkampf in den USA und die Obszönität der Kandidaten gegeneinander, fügte das Revolutionsoberhaupt hinzu, die Amerikaner sind keine guten Vorbilder und man sollte in politischen Angelegenheiten unter Berücksichtigung moralischer und religiöser Aspekte sprechen, ohne Beleidigungen oder Verleumdungen und nicht die obszönen und beleidigenden Methoden der Amerikaner und von Trump anwenden. Ayatollah Khamenei sagte unter Hinweis auf die Äußerungen eines US-Verantwortlichen über die iranischen Wahlen, die US-Wahl war in den Augen der ganzen Welt ein Skandal. Jetzt, nach ein paar Monaten, kritisieren dieselben Schurken die iranischen Wahlen, während sie mit ihrem eigenen Skandal kein Wort mehr über eine andere Wahl sagen sollten. Khatib Zadeh, es ist noch nicht entschieden, ob Iran Abkommen mit IAEA verlängert oder nicht. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, es sei noch keine Entscheidung getroffen worden, wie und ob man die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA fortsetzen werde oder nicht. Jetzt ist die anderen an der Reihe, ihre politischen Entscheidungen zu treffen, sagte Said Radibzadeh am Montag auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz bezüglich der Verlängerung oder Nichtverlängerung des iranischen Abkommens mit der Internationalen Atomenergieagentur IAEA. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies auch auf die Sperrung von Internetseiten, die mit der Radio- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran, IRIB, verbunden sind, durch die USA hin und sagte, dies zeigt die Verzweiflung Amerikas gegenüber unabhängigen Ländern wie Iran und ist auch ein Zeichen für die Doppelmoral und die Falschheit ihrer Behauptungen bezüglich der Meinungsfreiheit. Unter Hinweis auf den Jahrestag des Chemieangriffs des irakischen Basregimes auf die Stadt Sardasht im Nordwesten Irans sagte er, dieser Tag wird für immer als Tag der Scham für die angeblichen Menschenrechtsverteidiger in die Geschichte eingehen. Khatibzadeh ergänzte bezüglich der Konsultationen Irans mit den Ländern der Region über Afghanistan, die Afghanistan-Frage wurde immer im Kontext der Region und in den Beziehungen Irans zu anderen Ländern angesprochen und die Zukunft Afghanistans muss innerhalb dieses Landes bestimmt werden. Kein anderes Land kann über die Zukunft Afghanistans entscheiden. Bezüglich der Entdeckung eines neuen Massengrabes in Kanada hob er hervor, die Tatsache, dass die kanadische Regierung versucht, die Kirche für diese Verbrechen verantwortlich zu machen, zeigt, dass die kanadische Regierung ihre endgültige Verantwortung noch nicht akzeptiert hat und keine Maßnahmen ergreift, um die Bedenken der indigenen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft vollständig zu beseitigen. Er betonte, es gibt bittere Berichte über die Behandlung von Kindern, die eine beschämende Entartung sind und keinen Standards entsprechen. Bagdad. US-Angriff ist Verletzung nationaler Souveränität Iraks. Der Sprecher des irakischen Außenministeriums verurteilte die Angriffe der US-Kampfjets auf Al-Hashtar-Shabi-Kräfte an der Grenze des Landes zu Syrien und bezeichnete diese als Verletzung der nationalen Souveränität Iraks. Laut der amtlichen irakischen Nachrichtenagentur WAA sagte Ahmed al-Sahaf, der Sprecher des irakischen Außenministeriums am Montag, die irakische Regierung sehe die US-Angriffe als klare Verstöße gegen internationale Gesetze und Konventionen an. Er fügte hinzu, dass der Irak nicht akzeptiere, dass sein Territorium für Konflikte oder Abrechnungen unter verschiedenen Parteien genutzt werde. Der Sprecher des irakischen Außenministeriums hob hervor, dass Bagdad dabei sei, die US-Angriffe zu untersuchen, um einen Konflikt zu verhindern, der die Sicherheit und Stabilität des Irak gefährde. Der Nationale Sicherheitsrat Iraks unter Vorsitz von Mustafa al-Kasemi hat am Montag eine außerordentliche Sitzung einberufen, um die US-Angriffe auf die Al-Hashtar-Shabi-Stellungen in der Nacht zum Montag zu überprüfen. Der Nationale Sicherheitsrat Iraks verurteilte die Angriffe der US-Kampfflugzeuge und sagte, er werde alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um eine Wiederholung solcher Ereignisse zu verhindern und gleichzeitig nicht zulassen, dass der Irak zur Begleichung von Rechnungen genutzt werde. In einer Erklärung des Büros von Mustafa al-Kasemi heißt es, der Nationale Sicherheitsrat des Irak habe bei seiner Sitzung erklärt, dass die US-Luftangriffe eine klare Verletzung der irakischen Souveränität und eine Verletzung aller internationalen Gesetze und Konventionen darstellen und dass die irakische Regierung eine gründliche Untersuchung über die Ursachen vornehmen werde, um die Wiederholung solcher Ereignisse zu verhindern. US-Kampfflugzeuge zielten am frühen Montagmorgen auf 3 Al-Hashtar-Shabi-Stellungen an der Grenze des Landes zu Syrien und töteten 4 irakische Kräfte. Das Pentagon hat in einer Erklärung die Verantwortung für die Angriffe übernommen und behauptet, dass die Kampfjets auf Geheiß von Präsident Joe Biden Präzisionsangriffe auf Gebiete nahe Al-Bukamal an der syrisch-irakischen Grenze durchgeführt hätten. Ahmed al-Maksusi, der Kommandeur der 14. Al-Hashd-Brigade, gab eine Erklärung ab, in der er anlässlich des Martyriums seiner Kollegen kondolierte und dem Al-Hashd-Kommando bekannt gab, dass seine Truppen zur Vergeltung bereit seien. Palästinenser verurteilten weltweites Schweigen über israelische Vertreibungen in Silwan. Die palästinensische Autonomiebehörde PA sagt, sie sei bestürzt über die internationale Untätigkeit gegenüber der bevorstehenden Zwangsräumung von 120 Palästinensern, meist Kindern, aus ihren Häusern im Stadtteil Silwan in Ost-Al-Quds, Ost-Jerusalem. Sidwan, Heimat von etwa 33.000 Palästinensern, liegt außerhalb der Mauern der Altstadt von Al-Quds und ihrer heiligen Stätten. Seit den 1980er Jahren bringen israelische Verantwortliche jüdische Extremisten in das Viertel. Derzeit leben dort mehrere hundert Siedler in stark geschützten Siedlungsgebieten. Das Regime von Tel Aviv plant auch, palästinensische Familien aus dem Viertel Sheikh Jarrah zu vertreiben, um sie nach israelischen Gerichtsurteilen durch Siedler zu ersetzen. Die massenhafte gewaltsame Vertreibung von Familien von Silwan, Sheikh Jarrah und anderen Gebieten ist ein Sinnbild für das israelische Kolonialregime, unter dem die Verbrechen der Apartheid und der Verfolgung begangen werden. Israels Straflosigkeit und Kriminalität sind unhaltbar, sagte das Außenministerium der PA am Montag in einer Erklärung, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die Erklärung kam, als die vom israelischen Regime geführte Stadtverwaltung Jerusalems Dutzenden palästinensischer Familien des Vororts Al-Bustan in Silwan Abrissbefehle erteilte. Israelische Streitkräfte stießen mit Palästinensern zusammen, die sich vor dem israelischen Zentralgericht in Ost-Al-Quds während eines Protests gegen die geplante Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern durch Israel versammelten. Das palästinensische Außenministerium bekräftigte auch, dass das israelische Regime mit seinem kompromittierten Justizsystem keinerlei Souveränität über Jerusalem al-Quds habe. Es hieß, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Verpflichtung hat, seine Pflichten in der Charta einzuhalten, seine Resolutionen umzusetzen und die Konsequenzen für Israel für seine schweren Verbrechen genau zu bestimmen. Die Menschen in Silwan werden mit der vollen Unterstützung ihrer legitimen Vertreter weiterhin gegen die Übel und Demütigungen des gewalttätigen, brutalen und rassistischen Siedlerkolonialregimes kämpfen, fügte es hinzu. Mehr als 600.000 Israelis leben in über 230 Siedlungen, die seit der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete 1967 im Westjordanland und Ost-Jerusalem gebaut wurden. Alle israelischen Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal. Der UN-Sicherheitsrat hat die Siedlungsaktivitäten Israels in den besetzten Gebieten in mehreren Resolutionen verurteilt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 31 Grad, Mashhad 36 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 39 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Irgendwie kommen Teheran und Washington nicht recht zusammen. Die Atomverhandlungen haben jetzt 7 Runden gedauert und die abtretende Regierung Rouhani verkündet, alle Probleme seien gelöst. Verhandlungen können Erfolge zeigen, doch der US-Deep State entscheidet über die Durchführung, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorken.
Ja, vielen Dank, Herr Horstel. Wir wollen uns heute wieder einmal über das amerikanisch-iranische Verhältnis unterhalten. Es ist bekanntlich seit dem Sieg der Islamischen Revolution stark belastet. Wenn wir uns aber heute auf den aktuellen Stand dieses Verhältnisses konzentrieren, dann ist das doch so, dass die beiden Länder in Wien miteinander sprechen, wenn auch nicht so direkt, während die USA angeben, Stellungen der pro-iranischen Milizen an der irakisch-syrischen Grenze bombardiert zu haben. Und genau das widerspricht einem deutschen Sprichwort, das so etwas heißt: Solange gesprochen wird, wird nicht geschossen. Meinen Sie nicht so?
Das gilt ja nur für Länder, die sich des Washingtoner Wohlwollens erfreuen. Solche Verhaltensweisen setzen ja voraus, dass die Teilnehmer sich gegenseitig respektieren. In diesem Fall kann man aber sagen, ist der Respekt sozusagen ganz einseitig. Der Iran hat alle Vereinbarungen immer erfüllt und die USA haben alle Vereinbarungen immer gebrochen, auf die eine oder die andere Art und Weise. Und die USA respektieren den Iran überhaupt nicht. Und es war von Anfang an so, dass als die Koalition der Willigen zum Beispiel 2003 endlich dann den Irak überfallen hat und hat Saddam Hussein abgesetzt, wurde ja klar, dass eine 60-prozentig schiitische Bevölkerung vermutlich ein natürlicher Verbündeter des Iran werden würde. Und tatsächlich hat der Iran im Irak Unterstützung gefunden, weit über die konfessionellen Grenzen hinaus. Das ist eine gute und enge Beziehung geworden. Und es ist den Irakern, glaube ich, einigermaßen klar geworden, dass wenn sie jemals ohne ständige, tägliche und detaillierte Bevormundung aus Washington leben wollen, dass sie dann gut daran tun, sich mit dem Iran zu verständigen, der Erfahrung darin hat, wie man solche Bevormundung auch wieder los wird. Diese Art Dinge sitzen ziemlich tief und dauern ja nun auch schon lange an. Und der Iran hat diese irrsinnigen Erfahrungen gemacht seit 1979. Sie haben das angedeutet, Herr Scharogny. Und das spiegelt sich täglich. Und während ich mich hier auf dieses Gespräch vorbereitet habe, ist mir klar geworden, wie ungeheuerlich kleinteilig die amerikanisch-iranische Auseinandersetzung wird. Wenn man das ganz, ganz klar sehen möchte und möchte das in einem Satz zusammenfassen, dann findet hier eigentlich ein Krieg statt, ein schwelender Krieg, ein Kleinkrieg sozusagen. Und in diesem Kleinkrieg sehen wir, dass die Nachfolgeregierung von Trump unter Joe Biden offensichtlich aggressiver vorgeht als Trump in seinen letzten Wochen und Monaten. Der sah keinen großen Sinn darin, das Engagement der USA in Syrien hochzufahren. Allerdings, Joe Biden sieht das. Noch unter Trump wurde eine Zusammenarbeit begonnen, sehr eng zwischen CIA und Mossad, um Syrien weiter zu destabilisieren, gerade auch im westsyrischen Teil. Nicht? Den ostsyrischen Teil, also ich würde mal sagen, so 40% des Landes ungefähr, oder hat ja sozusagen die USA abtrennen helfen. Und da haben sie mit Milliardeninvestitionen dann eine kurdische Truppe hochgezogen und drohten ja auch einen Staat innerhalb Syriens zu gründen, einen kurdischen Staat von ihren Gnaden, und haben sich dabei gar nicht gescheut, PKK-nahes Personal zu verwenden. Das sind so Dinge, die da stattfinden. Und immerzu sterben Menschen, immerzu schießen die Mossad-CIA-inspirierten Kommandos auf syrischem Boden solche Rebellen ab, die aufgehört haben, Rebellen zu sein und haben sich mit der Regierung arrangiert und wollen ihr Vaterland wieder aufbauen helfen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aktion, die Assad-Regierung in den letzten Jahren vorangetrieben hat, mit iranischer Hilfe, aber vor allem auch mit russischer Hilfe, die auch Versöhnungskomitees eingerichtet haben mit Stützpunkten in Syrien. Und Menschen, die da arbeiten, die leben sehr, sehr gefährlich, weil sie ein Dorn im Auge sind, weil es um den Aufbau Syriens geht, in den Augen nämlich von Mossad und CIA. Und die töten pro Woche, ich verfolge das hier täglich, 3 bis 5 wichtige Menschen. Und einen solchen Blutzoll kann eine nationale Einigung auf die Dauer nicht ertragen, muss man sagen. Die kann das überleben, aber sie kann das eigentlich nicht ertragen, sie kann damit nicht leben. Und jetzt wurden in der vergangenen Woche erstmals Truppen eingesetzt. Ich spreche jetzt von Westsyrien. In Ostsyrien ist es so, dass der Iran hier mithelfen muss, seinen berechtigten, sogar bündnismäßig untermauerten Unterstützungsweg durch Syrien offen zu halten gegen amerikanische Obstruktion. So, und jetzt sehe ich hier vor mir die New York Times, einen Beitrag vom 27. Mai. Und da sehe ich, dass die New York Times einfach Ursache und Wirkung umdreht. Das ist ja sowieso ein ganz altes Verfahren. Die USA beschuldigen ja grundsätzlich gern andere Länder dessen, was sie exakt selber tun. Das ist faszinierend. Und hier nun also sieht man ganz klar, dass bis hinunter zu kleinsten Milizen die USA genau verfolgen, was tun pro-iranische Interessen, was tut der Iran selbst, was macht dann der Irak und wie wirkt sich das aus. Und in letzter Zeit ärgern sich die Amerikaner, dass tatsächlich pro-iranische Milizen in der Drohnentechnik besser geworden sind. Die Drohnentechnik hat zwei wichtige Vorteile. Sie ist schrottbillig. Sehr exakt, drei Vorteile kann man eigentlich sagen. Und sie unterläuft die bisherigen Radarfähigkeiten der Amerikaner und schlägt deswegen plötzlich in einer CIA-Station ein, wo irgendwelche wichtigen Geräte stehen. Und die Amerikaner kratzen sich am Kopf, weil sie merken, man weiß genau, wo sie sitzen, man weiß genau, was da passiert und man kann sie treffen. Das ist für Amerikaner neu. Bisher wussten sie alleine genau, was passierte und sie wussten alleine genau, wie man treffen konnte. Und jetzt plötzlich gibt es da einen Gegner, der kann das ungefähr genauso gut. Und das ist schlecht. Damit können Amerikaner nicht leben, dass jemand was so gut kann wie sie selbst. Und dann stellt man fest, das andere Personal ist motivierter und häufig besser. Das sind die ganz einfachen Dinge, die da stattfinden. Und deswegen fühlt sich Joe Biden jetzt also bemüßigt, auf syrischem Boden herumzubombardieren. Und zwar die syrischen Verbündeten, die dem Iran nahestehen oder auch Iran eigene Militärs. Diese Art Methoden werden da jetzt angewandt. Und das ist im Grunde ein ungeheuerliches, ständig mitlaufendes Sicherheitsrisiko und kann nicht in irgendeiner Form toleriert werden, weil es unzivilisiert ist. Ja, da begibt sich dann ein Staat auf das Niveau von Milizen, beschuldigt dann den Iran, wenn der das auch macht. Ja, es ist aber der Iran klug geworden durch die amerikanischen, ich will mal sagen, Rechtsbrüche und nicht andersherum. Ja, das muss man immer wieder klar sagen. Es waren ja die Amerikaner, die ungebeten eine Botschaft in Teheran aufgezogen haben. Ich bin drum herum gelaufen, ein ganzes Stadtviertel war das und von dort aus wurde der Iran zu Schahzeiten regiert. Und diese Art Dinge kann kein Volk sich gefallen lassen. Das wissen gerade Amerikaner, die auf ihre Freiheit sehr pochen. Das sind die Tatsachen, die sind extrem unschön und es ist gut, dass wir diese Interviews haben, um das ganz glasklar zu Protokoll zu geben.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran! Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen guten Tag hatten und wünschen Ihnen noch weitere schöne Momente.
Liebe Hörerfreunde, in den letzten Folgen wurden schon darauf hingewiesen, dass auch Pilgerdörfer viele Touristen anziehen. In unserer heutigen Sendung werden wir Ihnen zwei Dörfer der Provinz Gilan vorstellen, nämlich Imamzade Hashem und Imamzade Ibrahim. Zwei Ortschaften, die wegen ihrer schönen Natur und auch ihrer Heiligtümer als wichtige Reisepole Gilans gelten. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Imamzade Hashem liegt 27 Kilometer von der Stadt Rasht, dem Zentrum der Provinz Gilan im Norden Irans, entfernt. Es besteht aus zwei Teilen, Bergen und Flachland. Die meiste Fläche ist gebirgig und liegt etwa 300 Meter über dem Meeresspiegel. Das Klima dort ist feucht und gemäßigt. Diese Ortschaft ist mehrere hundert Jahre alt. Nachdem dort der heilige Imamzade Hashem begraben wurde, änderte sich auch der Name des Dorfes und es wurde als Imamzade Hashem bekannt. Das soll im Jahr 1491 geschehen sein. Die Bewohner dieser Gemeinde sprechen Gilaki und Ozari. Wirtschaftlich gesehen basiert die Region auf Landwirtschaft, Viehzucht und dem Dienstleistungsbereich. Der Fluss Sefid Rud, der im Osten durch das Dorf fließt, sorgt für bessere Bewässerung der Reisfelder. Der Reis gilt hier als eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte. Da die Ortschaft Imamzade Hashem neben der Transitstraße Raswin Rasht liegt, ist ein Teil der Einwohner mit Handel und Dienstleistungen beschäftigt. Die Frauen gehen der Haustierzucht nach und züchten Hühner und auch Enten oder sie befassen sich mit Stickereien und dem Stricken von verschiedenen Strümpfen und Schals. Imamzade Hashem hat eine verstreute, lineare Struktur und liegt parallel zum Fluss Sefid Rud und einer großen Straße. Es besteht aus drei Vierteln, nämlich Golish Mahalle, dem Wohnort, Bolo Mahalle, dem Pilgerort und Point Mahalle, einem Ort für Business, Büros und Dienstleistungen. Die Häuser haben zwei unterschiedliche Architekturen, eine alte und neue. Die Baumaterialien bei den alten Häusern bestehen aus Holz, Lehm, Stein und Stroh. Die neuen Gebäude aber werden aus Ziegeln, Zement, Stahl und Blech gebaut. Die meisten Bauten haben Satteldächer und ineinanderliegende Räume, die mit einer Terrasse verbunden werden. Sie haben große Höfe, die durch eine Hecke und Blockwände voneinander getrennt sind. Da diese Ortschaft ein Pilgerort ist, gibt es dort jährlich viele Touristen. Aber auch die schöne Landschaft mit ihren dichten Wäldern und hohen Bäumen wie Tannenbäumen, Kiefern etc. zieht viele Reisende an. Sefid Rud ist der größte Fluss von Gilan. Er fließt im Osten des Dorfes und seine Ufer sind im Frühling und Sommer eine Bleibe für Touristen. Der Blick auf den Fluss und die Reisfelder einerseits und die dichten schönen Wälder andererseits machen die Gegend noch anziehender. Der heilige Schrein des Imamzade Hashem liegt am höchsten Platz des Dorfes und hat eine Fläche von 7500 Quadratmetern. 1200 Quadratmeter davon gehören dem Schrein an und der Rest besteht aus einem Friedhof und aus einer Freifläche. Im Ersten Weltkrieg und auch beim Aufstand von Mirza Qutjak Khane Jangali wurde diesem Bau großer Schaden zugefügt. So ist das alte und echte Denkmal schon zerstört. Der Schrein wurde jedoch mehrmals renoviert. Zu einer der schönsten Stellen dieses Heiligtums gehören die Treppen, die die Straße mit dem Pilgerort verbindet. Die Dorfbewohner feiern ihre religiösen Feste und auch die Gedenkfeiern für den Propheten, Friede sei mit ihm und seine Nachkommen im heiligen Schrein des Imamzade Hashem. Bei bestimmten Festen und auch Hochzeitsfeiern kleiden sie sich mit ihren traditionellen Kleidungsstücken. Musik.
Ein weiteres Dorf, nämlich der Ort Imam Sadeh Ibrahim, liegt 57 Kilometer von der Stadt Rasht entfernt. Es grenzt im Osten an die Gemeinde Imam Sadeh Hashem. Das Klima dort ist gebirgig und die jährliche Niederschlagsmenge beträgt durchschnittlich 1600 Milliliter. Die Einwohner sprechen Taleshi und sie sind mit Landwirtschaft, Viehzucht, Dienstleistungen und Handarbeiten beschäftigt. Als landwirtschaftliche Produkte sind Reis, Tee, Weizen, Gerste, Bohnen, Knoblauch, Kartoffeln, Gemüse, Weintrauben und Walnüsse zu nennen. Tierhaltung sowie Rinder- und Schafzucht ist in dieser Ortschaft üblich und daher gibt es auch Fleisch- und Milchprodukte. Hostia- und Seidenraupenzucht wird auch sehr oft betrieben. Die Architektur von Imam Sadeh Ibrahim gilt zugleich als eine Touristenattraktion. Die Häuser und ihre Innenräume sind alle gleich. Unterschiede gibt es in ihren Farben und Zäunen, der Zahl der Stockwerke und Art der Zusammenlegung der Holzstücke. Normalerweise gilt das erste Stockwerk als Geschäft, in dem auch ein Teil als Wohnort integriert wird. Jedes Haus besteht aus mehreren Etagen, die mit einer Holztreppe, die rund ums Gebäude führt, verbunden werden. Durch diese Architektur bietet sich die Möglichkeit, während der Rast auch die schöne Natur genießen zu können. Bei alten Bauten wurden Ziegel, Holz und Lehm als Baumaterial verwendet, die neueren bestehen aus Eisen, Ziegeln und Zement. Alle Dächer sind Satteldächer, die mit Ton und verzinkten Blechen abgedeckt wurden. Das Dorf Imam Sadeh Ibrahim zieht wegen seiner unberührten Natur und grünen Landschaft viele Touristen an. Man muss durch eine schöne Ebene mit Reisfeldern, Häusern, Flüssen und bewaldeten Bergen fahren, um die Gemeinde zu erreichen. Das Trinkwasser für den Ort wird aus einer Quelle namens 40 Quellen gedeckt, die in der Höhe liegt. Es ist sehr kühl und die Pilger und Touristen verwenden es als Mineral- und Heilwasser. Der Schrein des Imam Sadeh Ibrahim zählt ebenfalls zu einer Sehenswürdigkeit dieser Region und ist der eigentliche Grund für die Entstehung des Dorfes. Das Mausoleum wurde mehrmals renoviert, es ist 300 Quadratmeter groß und hat 4 Stockwerke, die aus einer Moschee, einem Hof, WC-Anlagen, Gasthäusern und Freiflächen bestehen. Die Bewohner des Dorfes besuchen zu bestimmten Anlässen und religiösen Feierlichkeiten den Heiligen Schrein. Die meisten älteren Personen, besonders die Frauen, tragen traditionelle Taleschki-Bekleidung, also einen langen Rock, eine Weste, eine Hose und ein Kopftuch. Die Männer sind mit einer Hose, einem Hut und einem Hemd gekleidet. Liebe Hörerfreunde, nun sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Bis zum nächsten Mal, Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Vahid Akhtari mit dem Titel Panjare Kuche Intezar. Das heißt Fenster, Straße, Erwartung.
تموم جاده ها صدای پامو میشناسن، من که تموم کوچه ها زمزمه هامو میشناسن، من که نسیم زخم تو سایه به سایه همراهمه، من که همیشه یاد تو هم سفر لحظه هامه، من کهنه رو بگیر جاشیه من تازه بذار، ریشم و با تبر بزن قصم و تو باخچه بکار، کجایی تو بی نشان مرا بگیر از این زمان، از این غروب بی امان، مرا ببر به جا بدان، به آسمان به بی کرا، به لحظه های عاشقانه ی سکوت عاشقان. بگم بازم کمه، بی تو همه اقاقی ها تو کوچه باقا خوش میدن، بی تو تموم جاده ها به آخر خط رسیدن، سکوت و مرگ لحظه ها، غریبه های بیقرار، هجوم شب دو چشم تر، پنجره کوچه انتظار، کجایی تو بی نشان، مرا بگیر از این زمان، از این غروب بی امان، مرا ببر به جا بدان، به آسمان به بی کرا، به لحظه های عاشقانه ی سکوت عاشقان. مسافر غریب که تو دلت یه خنجره، رفتی و بی تو یخ زده این گل پشت پنجره، رفتی و قلب عاشقم جون داده پشت پای تو، که تموم زندگی گم شده تو چشای تو، منو نذار تو سایه ها تا ذره ذره بمیرم، یه کاری کن تا روحمو از آسمون پس بگیرم، کجایی تو بی نشان، مرا بگیر از این زمان، از این غروب بی امان، مرا ببر به جا بدان، به آسمان به بی کرا، به لحظه های عاشقانه ی سکوت عاشقان.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Türkei steht vor einer neuen Umweltkatastrophe. Weiterhin guten Empfang.
Die richtige Behandlung und der Schutz der Umwelt gelten als einer der wichtigsten Bereiche der Wirtschaft eines Landes. Das bedeutet in Wahrheit, dass die Gesundheit und Effizienz der Wirtschaft eines Landes aus der Situation der Umwelt dieses Landes resultiert. Wenn die Wirtschaft eines Landes internationalen Standards entsprechen soll, muss dieses Land zweifellos auch über eine gesunde Umwelt verfügen. Angesichts der Rolle und Bedeutung der Umwelt in der Weltwirtschaft muss gesagt werden, ein Überblick über die Umweltsituation jedes Landes kann seine wahre Position in der Region und der Welt zeigen. Die Türkei ist eines der Länder in der Region, das versucht, sich unabhängig darzustellen und sich gegenüber den Forderungen von Regierungen wie den USA und der Europäischen Union oder auch dem Nordatlantikpakt NATO als eine regionale und internationale Macht zu zeigen. Dieses Land verfügt über eine große militärische Präsenz in verschiedenen Gebieten der Welt, womit es militärische Stärke und Kampfbereitschaft demonstrieren will. Die Umweltkatastrophe in Marmara Meer könnte jedoch die Probleme der türkischen Regierung mit einem Teil der Bevölkerung dieses Landes verschärfen. Aktuell bereitet die große Umweltverschmutzung des Marmara Meeres, bei der sich eine dicke Schlammschicht, bekannt als Meeresrotze, zunehmend ausbreitet, vor allem all jenen Probleme, die in diesem Bereich ihren Lebensunterhalt verdienen. Durch dieses Umweltereignis werden Tourismusunternehmen in Istanbul, Fischer- und Fischerunternehmen, Schifffahrts- und Tourismusunternehmen sowie andere ähnliche Berufsgruppen in Istanbul vor große Probleme gestellt. Aus diesem Grund kann behauptet werden, dass das Umweltphänomen Meeresrotze im Marmara-Meer, das sich auf das Schwarze Meer und die Ägäis ausbreitet, den Führern der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, insbesondere Präsident Recep Tayyip Erdogan, den Schlaf raubt. Das Phänomen des bräunlichen Algenschleims, genannt Meeresrotze, bedeckt inzwischen große Flächen im Marmara-Meer und weitet sich auch ins Schwarze Meer und die Ägäis aus. Dieses Umweltproblem ist für die Türkei so besorgniserregend, dass das türkische Parlament eine Sonderkommission einberufen hat, um diese Umweltkatastrophe und die Lösungswege dafür zu untersuchen. Die Zeitungen Karar und Milliard titelten mit »Das Meer ist tot« und »Marmara ist ein Sumpf«, was die tiefe Besorgnis der Experten über den Zustand dieses Meeres offenbart. Den Experten zufolge ist das Meeresrotzphänomen nicht neu, jedoch hat sich das Ausmaß dieses großen Umweltproblems aktuell extrem gesteigert und eine Fortsetzung dieser Situation gefährdet das Leben von Millionen Fischen und Wassertieren im Marmara-Meer. In diesem Zusammenhang haben neben den inländischen Medien auch einige russische, amerikanische und europäische Medien auf das große Problem der Meeresrotze im Marmara-Meer reagiert. Die US-Zeitung The Washington Post hat dieses bittere Umweltereignis mit der Schlagzeile »Marmara stirbt« betitelt. Viele türkische Wissenschaftler im Gesundheitssektor haben Ankara aufgefordert, dass die Regierung so schnell wie möglich ein Badeverbot in allen Küstenbereichen des Marmara-Meeres und einigen anderen Teilen des Schwarzen Meeres verhängt, da der Kontakt der menschlichen Haut mit diesem Schleim verheerende gesundheitliche Folgen haben kann. Wirtschafts- und Umweltexperten sowie Professoren türkischer Universitäten hatten die Regierung in Ankara zuvor schon vor einer Umweltkatastrophe gewarnt. Da sich die Lage stark verschlimmert hat, war Ankara nun gezwungen, das Marmara-Meer zum Schutzgebiet zu erklären und eine große Schleimbekämpfungskampagne zu beginnen. Wissenschaftler sind der Ansicht, dass der Hauptgrund für die Bildung der dicken Schleimschicht im Marmara-Meer auf Wechselwirkungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von Phytoplankton zurückzuführen ist. Wenn das für die Vermehrung und den Anbau von Plankton benötigte Material das zulässige Niveau überschreitet, bildet sich eine schwimmende Schicht, die nicht nur unschön und stinkend ist, sondern insbesondere auch für die Fische und die gesamte Meeresfauna und Flora eine Gefahr darstellt. In diesem Zusammenhang sagte Professor Mustafa Sari, ein türkischer Wissenschaftler und Umweltexperte: Wir untersuchen drei Hauptgründe für die Bildung dieser dicken und ausgedehnten Schleimschichten. Zu den verantwortlichen Faktoren gehören ein beispielloser Anstieg des Meerestemperaturen, der Stillstand des Meereswassers und ein Übermaß an Algen, die das Futter kleiner Meeresbewohner sind. Dr. Baran Bozavoglu, eine leitende Expertin für Klimaforschung, sagte der russischen Nachrichtenagentur Sputnik: Wir haben ein ernstes Problem. Das Problem ist, dass die Regierung nicht auf Experten, Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Organisationen hört und versucht, alles selbst zu machen. Die Behörden müssen diesen falschen Kurs aufgeben. Die bekannte türkische Umweltexpertin schlug auch zwei Lösungen für das Problem vor. Zunächst solle mit riesigen Pumpen und großen Schiffen die gesamte Schleimschicht von der Wasseroberfläche entfernt werden. Jedoch dürfe dieser Schleim nicht in ein anderes Meer oder sonst wo in der Umwelt freigesetzt werden, sondern man müsse versuchen, ihn zu raffinerieren. Zweitens müsse eine ernsthafte und rigorose Untersuchung der ins Marmara-Meer eingeleiteten Industrieabfälle durchgeführt werden. Den türkischen und internationalen Experten zufolge ist die Meeresrotze für das Ökosystem sehr gefährlich und dieses Umweltproblem kann allen Lebewesen im Wasser und sogar auch auf dem Land irreparable Schäden zufügen. Die Missachtung der Umwelt durch die türkischen Behörden, das Fehlen geeigneter Kläranlagen, die direkte Einleitung von Industrieabfällen und Haushaltsabwässern ins Meer und die sich ändernden klimatischen Bedingungen haben das Ökosystem des Marmara-Meeres an einen Punkt gebracht, an dem nun türkische Umweltbehörden und Aktivisten, sowohl staatliche als auch private, alle ihre Ressourcen mobilisiert haben, um diese Katastrophe einzudämmen. Um die Umweltkatastrophe im Marmara-Meer zu lösen, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Lage mit einer Gruppe von Wissenschaftlern erörtert. Nach dem Treffen sagte Erdogan den Medien: An mehreren Punkten im Marmara-Meer wurden Meerwasser und die Schleimschicht untersucht und die Wissenschaftler erforschen nun, ob einfließende Industrie- und Siedlungsabfälle im Marmara-Meer eine beschleunigende und katalytische Rolle bei der Entstehung dieses Problems gespielt haben oder nicht. Bei einer allgemeinen Zusammenfassung der aktuellen Situation und der Umweltkrise in der Türkei ist festzustellen, dass die Türkei als ein wichtiges Touristenland mit einer meeresbasierten Geografie mit dem Schwarzen Meer, dem Marmara-Meer, dem Mittelmeer und der Ägäis stark vom Meer abhängig ist. wenn das Umweltproblem des Marmara-Meeres nicht kurzfristig gelöst werden kann und sich die Schleimschicht vom Marmara-Meer aus weiter ausbreitet, ist es offensichtlich, dass dieses bittere Ereignis viele negative Folgen für die türkische Wirtschaft und für die Position der Türkei in der Region haben wird.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.